Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Die Clownerie als Sinnbild einer inneren Haltung. Das ist die Lebensphilosophie von Geraldine Schüle. Und sie weiß, was Clownerie bedeutet. Denn sie ist in einer Schaustellerfamilie groß geworden und lebt auch heute in einem umgebauten Zirkuswagen. Als Straßenkünstlerin ist sie durch Europa und den Nahen Osten gereist und hat das erlebt, was jeder überall erleben kann. Wenn du deiner Intuition folgst, ist alles schon da. Auch das ist ihre Lebensphilosophie. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtete Geraldine Schüle am Montag über ihre besondere Kindheit.
Wir hatten auch einen festen Ruhepunkt, ein Haus, aber waren mehrere Monate im Jahr in diesem 11 Meter langen Wagen unterwegs.
Der wie unterteilt war? Also es gab ja noch eine ältere Schwester, glaube ich, in ihrem Fall, die Eltern.
Ja, also wir haben eben alle zusammen in diesem Wohnwagen gewohnt, teilweise noch mit meiner Oma zusammen und Hund und hatten vor allem Mittelaltermärkte, weil meine Mutter als Handleserin tätig war auf diesen Märkten. Und meine Schwester und ich sind dadurch früh in Kontakt gekommen mit Gauklern und Straßenkünstlern, haben dann natürlich auch eigene Shows gemacht als sehr junge Menschen und so unsere ersten Bühnenerfahrungen gesammelt und einfach ausprobiert.
Was hat Ihr Vater gemacht?
Der hat ein Kinderbuch geschrieben und Holzspielsachen verkauft und eingraviert.
Das klingt nach einem Leben, wie sich ein Kind das eigentlich wünscht, nach Freiheit und Abenteuer. War das so?
Ich habe sehr genossen, meine Kindheit. Mir hat es auch nicht gefehlt. Also manchmal fragen Menschen, ja, wie ist das mit Schule, mit Freunden? Und wir haben aber die anderen Schaustellerkindern auf fast allen Veranstaltungen natürlich wieder getroffen, hatten feste Freunde und hatten total viel Abwechslung. Konnten uns auf jedem neuen Markt das Kinderzimmer neu gestalten unterm Verkaufstresen. Und ich würde sagen, wir haben unglaublich viel gelernt. Wir haben auch einfach gelernt, dass es gute Menschen gibt, dass wenn man rausgeht und in Kontakt bleibt, es immer eine Lösung auch gibt für unerwartete Situationen.
Wie lief das mit Schule?
Schule waren wir dann ganz normal. Wir haben manchmal freigestellt bekommen, Ferien verlängert, aber wir haben jetzt kein Homeschooling gemacht.
Aber dann in den jeweiligen Orten, in dem die Eltern dann auf irgendwelchen Marktplätzen waren oder auf anderen Plätzen, um zu arbeiten, sind Sie dann auch in die Schule gegangen?
Nee, wir sind dann immer wieder zurück nach Staufen.
Also es ist ja auch manchmal so, dass man sich danach sehnt, was man nicht hat. War das in Ihrem Fall auch so, wenn Sie sich zurückerinnern, dass es so phasenweise eine Sehnsucht gab nach der klassischen Normalität? Ein Haus, eine Wohnung, wo man immer ist und das immer Gleiche, dieselben Routinen.
Bei mir zumindest nicht. Das ist bestimmt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich war total inspiriert von spannenden Lebensläufen, von spannenden Biografien. Habe als Kind auch immer SWR1 Leute gehört und es war eine meiner Lieblingssendungen. Hat mich total inspiriert, einfach auch so einen spannenden Lebenslauf aufzubauen und raus in die Welt Erfahrungen zu machen. Mein Hintergrund hat mich schon dazu bewegt, es auch einfach tun zu können. Ja.
Das freut mich oder freut uns A natürlich sehr und B nochmal nachgefragt, es war wirklich so, dass wir auch ein Stück weit dann Inspiration waren, sozusagen den eigenen Horizont zu verlassen bei der einen oder anderen Sendung?
Absolut. Also ich habe auch viele Biografien gelesen, schon als junger Mensch und ich fand einfach das Leben in all seinen Facetten so spannend und besondere Lebensläufe, die ein bisschen chaotisch sind, die nicht direkt geradeaus gehen, aus Erfahrung zu lernen.
Mhm. Ja. Sophies Welt, eine verständlich geschriebene Geschichte der Philosophie, wurde Anfang der 90er Jahre völlig überraschend ein Weltbestseller. Das Buchcover des norwegischen Autors gestaltete Quint Buchholz. Der Illustrator gilt als Meister der vielen Blautöne. Er hat Bücher von Stephen Hawking oder Elke Heidenreich illustriert, stammt aus dem Rheinland und wuchs in Stuttgart auf. Am Donnerstag war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und Quint Buchholz erklärte, wie es zu seinem Cover für Sophies Welt kam.
Ich hatte für das Cover damals zwei Bilder gemalt und das, was ich eigentlich dafür gedacht hat, wurde dann bei der Verlagskonferenz abgeschossen und dieses Bild war die Rückseite, das war meine Kür sozusagen und wurde dann letztlich als das bessere Motiv, auch erwachsenentauglichere Motiv.
Also erwachsentauglich deshalb, weil eigentlich sollte es ein Buch sein für Kinder, vor allem für Jugendliche. um so philosophische Dinge altersgerecht zu erklären. Aber der Verlag hatte die Hoffnung, dass man auch, was sich dann ja auch bewahrheitet hat, Erwachsene als Leser zu kriegen.
Ja, der Hansa Verlag startete damals ein neues Kinder- und Jugendbuchprogramm. Das war im ersten Programm drin. Mhm. Das Buch war sehr umstritten im Verlag. Es gab einige, die gesagt haben, das kann man nicht verkaufen, sowas Philosophie für Jugendliche. Was soll das? Und der Lektor Friedbert Stohner damals, oder der Verlagsleiter für das Kinderbuch, der hatte oft so ein Gespür, was in der Luft liegt an Themen. Ja. Und der hat gesagt, das müssen wir machen. Und dann ging das einfach wirklich durch die Decke in ganz kurzer Zeit. Und natürlich viele Erwachsene haben es gelesen, weil es ein relativ leicht konsumierbarer Überblick war über was man sich sonst sehr viel komplizierter hätte zusammensuchen müssen.
Und ihr Bild war ein Stück weit natürlich auch ein Türöffner. Man sieht das Cover und wird entweder davon angezogen oder nicht. Und in Ihrem Fall hat sich, glaube ich, durchaus auch was Magisches vermittelt.
Ich glaube, dass bei diesem Buch wirklich damals mehrere Sachen zusammenkamen. Der Hansa Verlag, der damals noch tätige Hersteller Klaus Seitz, hat Halbleinenbände gemacht für diese Reihe, die damals kein Mensch machte, die danach alle anderen Verlage kopiert haben. Also es waren haptisch sehr schöne Bücher auch, und das Bild hat wahrscheinlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass es so ein Buch war, wo die Leute in der Buchhandlung gesagt haben, boah, was ist denn das Schönes? Ja, und nehmen es mal in die Hand und gucken. Und das ist ja das, was eine Coverillustration leisten soll, dass man Lust kriegt zu gucken, was ist das für ein Buch.
Das Internet listet auf, dass sich, wenn man alle Auslandsauflagen mit einrechnet, dieses Buch mehr als 40 Millionen Mal verkauft hat auf der Welt. Das heißt, wenn Sie dann in Folge immer auch auf Ihre Kontoauszüge geguckt haben, waren Sie froh und glücklich?
Sagen wir mal, ich war froh, wobei längst nicht auf allen Auslandsausgaben auch mein Bild drauf war. Das Buch war ja in Norwegen bereits erschienen, aber sicher 10 Ausgaben in anderen Ländern hatten auch mein Bild. Und in Deutschland hat es, glaube ich, eine Auflage von 3 Millionen inzwischen, wenn man Taschenbücher und Buchclub-Ausgaben mitrechnet. Und ich hatte damals eine winzige Beteiligung mit dem Verlag vereinbart, die sich dann aber doch so summiert hat, dass das eins von 2 Bildern ist, mit denen ich sicher mit Abstand am meisten Geld verdient habe.
Wie sieht eine angemessene, informierende und nicht diffamierende Berichterstattung in Krisenzeiten aus? Professor Bernhard Parkson ist Medienwissenschaftler an der Universität in Tübingen und verfolgt die Berichterstattung über die Corona-Pandemie genau. Auch uns erreicht Kritik, dass bei den Corona-Demonstrationen friedliebende Demonstranten mit Rechtsextremen in einen Topf geworfen würden, meint Martin Krauch aus Hirschberg. Professor Bernhard Parkson griff die Kritik in SWR1 Leute auf und sagte am Mittwoch dazu:
Nun, ich glaube, es ist der Moment, in dem auch Medienmacher sehr genau hinschauen sollten, den differenzierten Dialog, die differenzierte Betrachtung propagieren sollen. Denn wir stehen ja vor der Frage, wie geht man jetzt damit um? In der Tat, wir haben Großdemonstrationen. Ich persönlich würde da nicht hingehen. Ich hielt es auch für verantwortungslos, weil man natürlich das womöglich dann einen Infektionsherd schafft. Aber wie beschreibt man eine so bunte Welt? Und da kann man natürlich den Verschwörungstheoretiker herausgreifen, den Rechtsradikalen herausgreifen oder denjenigen herausgreifen, der sich idiotisch benimmt. Aber das reicht nicht. Und darauf kommt es an. Und Sie sehen genau an den Einlassungen, dass Menschen, der sich hier zugeschaltet hat und an seiner Kritik, das Pauschalurteil kränkt. Das kränkt unter Garantie und es ruiniert den Diskurs, ruiniert das Diskursklima. Also es braucht jetzt etwas, eine Zukunftstugend, würde ich sagen, die man die respektvolle Konfrontation nennen könnte. Ja, wir müssen darüber reden, wenn Verschwörungstheoretiker da ihre Reden schwingen, wenn es Antisemitismus gibt und Rechtsradikalismus. Und das muss auch benannt werden. Ich halte überhaupt nichts von Deutlichkeitstabus. Aber die anderen, die Nachdenklichen, die Zögernden, die Fragenden, die Kritik haben an den Grundrechtsbeschränkungen, die müssen eben auch zu Wort kommen, auch gehört werden, unbedingt.
Ja, Abstandsregeln werden dort ja auch auf Demonstrationen eingehalten. Und es geht um eine schweigende Mitte, die vielfach kritisiert wurde. Wenn jetzt eine schweigende Mitte gefordert ist und eine schweigende Mitte vielleicht nicht mehr schweigt und auf die Straße geht, also inwiefern kann diese Mitte dann wertgeschätzt werden? Darum geht es ja auch.
Ja, die sollte sich unbedingt zuschalten, sichtbar machen, ihre anderen Positionen formulieren, denn das macht gar keinen Sinn, den Einzelnen, ich will die Namen gar nicht nennen, aber ich habe mir natürlich die sehr genau angeschaut, den Einzelnen, die jetzt auf eine Radikalisierung des Protests drängen und eigentlich eine Art Systemwechsel wollen, denen jetzt das Mikrofon allein zu überlassen. Also ich persönlich glaube, dass die Mehrheit der Gemäßigten, und wir haben ja eine Mehrheit der Gemäßigten in diesem Land, dass die gefordert ist wie nie. Und diese Mehrheit der Gemäßigten schweigt, wenn man so will, noch viel zu laut.
Was schlagen Sie also vor für eine Nachrichtenredaktion als Medienwissenschaftler, wie damit umgehen? Zahlen aufschlüsseln und sagen, der Großteil war so und so zugehörig, muss man das alles aufschlüsseln? Das ist natürlich auch eine Recherchearbeit, die da stattfindet. Was ist Ihr Ansatz?
Zahlen aufschlüsseln, unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen lassen, die Pauschalkritik, wann immer möglich, vermeiden und möglichst direkt und konkret benennen, was man kritisiert. Und es gibt Kritikwürdiges, würde ich unbedingt so sagen. Aber auf jeden Fall die verallgemeinernde Diffamierung, die sollte man nicht praktizieren. Denn in diesem definierenden Moment der Zeitgeschichte droht ja eine neue Radikalisierungs- und Polarisierungswelle. Und wir müssen uns ja die Frage stellen, wie kommen wir miteinander auf gute, solidarische Weise durch diese Weltviruskrise.
Professor Bernhard Pörksen war Mittwoch zu Gast in SWR1 Leute. Der Medienwissenschaftler von der Universität Tübingen analysiert in seinem Buch Die Kunst des Miteinanderredens auch die Mechanismen von Propaganda. Und Krisenzeiten werden zu Propagandazwecken genutzt. Nach welchen Prinzipien Propaganda funktioniert, dazu sagte Professor Bernhard Pörksen:
Es gibt ein Urprinzip. Das Freund-Feind-Denken. Der andere gehört nicht zu mir. Er gehört nicht zur Gemeinschaft der Mitmenschen. Er ist unmoralisch, verkommen, hat manipulative Absichten, betreibt in Wahrheit nur Propaganda, will uns alle unterjochen. Also das ist das Grundprinzip der Feindbildpflege. Die Ausgrenzung des anderen aus der Gemeinschaft der Mitmenschen. Man kann einen anderen erst hassen, wenn man in maximaler Distanz ihn dann als womöglich Satan, Teufel, Kriminellen, Verkommenen, als Bestie und Bastard beschrieben hat.
Aber das ist ja schon ein Prinzip, eine Folge dessen, wenn es jetzt erstmal um Inhalte geht. Was ist es bei den Inhalten? Ist da immer ein Körnchen Wahrheit auch dennoch dran?
Das hängt vom konkreten Einzelfall ab. Wenn wir uns aktuell anschauen, in welchem Maße Verschwörungstheorien durch die sozialen Netzwerke diffundieren und Falschnachrichten, dann müssen wir im Grunde genommen, wenn es um einen gerechten Blick geht, sagen, wir untersuchen alles. Aber es gibt natürlich jetzt gerade jede Menge auch Desinformationsmüll, bei dem man sagen muss, hier braucht es eigentlich nur Quellenkenntnis. Wo kommt das eigentlich her? Ist der Experte, der hier behauptet, ein Experte zu sein, tatsächlich ein Experte?
Was also dann vielfach nicht der Fall ist.
Absolut. Und mir fällt gerade in der aktuellen Situation auf, ich bekomme sehr viel geschickt von Freunden, Verwandten, von gestandenen Akademikern. Mir fällt gerade in der Situation auf, es gibt in dieser Gesellschaft eine massive Medienbildungslücke. Wir haben viel zu wenig Medienbildung. Die sollte längst in der Schule beginnen, eigentlich werteorientiert. Was ist eine seriöse Quelle und was nicht? Was ein gutes Argument ist, was nicht? Auch die Kunst des Streitens müssen wir in den Schulen neu lernen.
Und jetzt sind wir aber von den Mechanismen der Propaganda weggekommen. Also Sie erwähnen in Ihrem Buch auch John Renton, einen amerikanischen PR-Strategen, der gesagt haben soll, man verändere die öffentliche Meinung am besten dadurch, dass man die passenden Synonyme finde, um eine Debatte zu lenken. Wie ist das zu verstehen?
Das ist so zu verstehen, dass man die Eigenschaft hat eines Politikers, der womöglich sehr gemütlich ist. Und dann fängt man an, diese Gemütlichkeit und Ruhe als Gleichgültigkeit zu skandalisieren. Das ist das Prinzip. Also man nehme eine Eigenschaft, die es gibt, und schaue sich an, ob man diese Eigenschaft in negativ übertriebener Art und Weise attackieren und kritisieren kann.
Aber
das ist eine
Propagandatechnik. Geht es ja gar nicht mehr um den Inhalt.
Dann geht es nicht mehr um den Inhalt, dann geht es nur noch um die Diffamierung.
Was ist über das Coronavirus bisher bekannt und was noch nicht? Für Lungenärzte sind die immer wieder neuen Datenlagen ein laufender Lernprozess. Kai-Michael B. ist Lungenarzt und hat ein Institut für Atemwegsforschung in Wiesbaden gegründet. Am Dienstag war er zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim. Und Kai-Michael B. sagte zum Verlauf einer Covid-19-Erkrankung:
Die Bilder, die man sieht, wenn man quasi CT-Aufnahmen von der Lunge sich anschaut, da fragt man sich manchmal, womit die Leute überhaupt noch atmen. Mhm. Und erstaunlicherweise sind das teilweise Patienten, die noch relativ gut beieinander sind, wenig Luftnot haben. Mhm. Und das ist auch ein alarmierendes Phänomen gewesen, dass man gar nicht so anhand der Beschwerden voraussagen konnte, wie schwer jemand betroffen ist. Also da gab es sehr viele negative Überraschungen. Menschen, die kaum symptomatisch waren, die plötzlich dann im CT sehr schwere Veränderungen hatten.
Medizinische Erklärung dafür?
Ja, also die Lungenentzündung vom Corona, die führt zu bestimmten Veränderungen in der Lunge, die zunächst mal nicht starke Luftnot auslösen, um es mal vereinfacht zu sagen. Man kann quasi das, was das Coronavirus macht, noch relativ einfach kompensieren durch mehr Atmung. Das heißt, wenn Sie eigentlich gesund sind und sonst nichts an der Lunge haben, dann haben Sie eine höhere Atemfrequenz, kompensieren das dann dadurch und fühlen erstmal keine Luftnot. Erst wenn dann das Gewebe sich versteift und Sie mehr arbeiten müssen, dann merken Sie mit einem Mal Luftnot. Das passiert aber offensichtlich nicht bei allen Patienten und wenn, dann relativ spät.
Aber wenn sowas schon bei eigentlich gesunden und sportlichen und fitten Menschen passiert, wie gefährdet sind dann erst Asthmatiker beispielsweise oder COPD-Leute?
Ja. Also wir wissen, dass chronische Lungenerkrankungen, vor allem die COPD, häufiger mit schweren Verläufen einhergehen. Was unklar ist, ist, ob das generell ein Risiko ist, sich eher zu infizieren und eher krank zu werden. Dafür ist momentan aber die Datenlage noch nicht ausreichend genug. Aber wenn Sie eine Lungenerkrankung haben, ist natürlich grundsätzlich, das sagt schon die Logik im Grunde genommen, das wissen wir auch von allen anderen Lungeninfektionen, chronische Lungenerkrankungen sind immer ein Risikofaktor, ob das eine normale Lungenentzündung ist. Und ich gehe davon aus, dass das auch bei Covid-19 so ist.
Aber bei Asthmatikern weiß man jetzt nicht, sind die besonders gefährdet, Corona zu kriegen oder wenn sie Corona kriegen, nimmt das dann einen besonders schweren Verlauf?
Das können wir noch nicht beantworten. Also es scheint aber nicht so zu sein, dass Asthmatiker überproportional betroffen sind. Deswegen ja auch die Maßgabe, die Asthmatiker sollen ihre Behandlung fortführen und auch sich möglichst mit Arztbesuchen zurückhalten, wenn es nicht sein muss. Ob, wenn sie erkranken, sie dann schwerer erkranken, da gibt es Hinweise, zumindest bei der COPD, dass das der Fall ist. Ob das beim Asthma auch der Fall ist, ist noch unklar.
Gibt es denn eindeutige Indizien dafür, dass bei bestimmten schweren Verläufen Lungenschäden zurückbleiben?
Gerade die Patienten, die natürlich ein Lungenversagen haben und dann maschinell beatmet werden müssen, also an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden. Bei denen wie bei jeder anderen Beatmung gibt es sehr lange nachhaltende Schäden an der Lunge. Die können sich wieder zurückbilden. Das hängt davon ab, wie lange jemand an so eine Beatmungsmaschine angeschlossen war und auch wie ausgedehnt die Lungenentzündung gewesen ist. Das heißt, es kann sich wieder zurückbilden. Wir wissen aber von der ersten SARS-Epidemie von 2002, 2003, also dieses SARS-1-Virus, was ja auch sehr stark die Lunge befallen hat, dass die Patienten teilweise jahrelang noch Einschränkungen hatten.
Die Lunge ist eines unserer größten Organe und Kai-Michael B. ist als Lungenarzt so fasziniert von der Lunge, dass er ein Institut für Atemwegsforschung in Wiesbaden gegründet hat. Die Lungenärzte sind gerade jetzt durch die Covid-19-Erkrankung gefordert. Das Robert-Koch-Institut kündigte an, seltener vor die Presse zu treten. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim sagte Kai-Michael B. dazu:
Ob man jetzt darauf verzichtet, diese täglichen Wasserstandsmeldungen abzugeben, das vermag ich noch nicht zu beurteilen. Ich finde es nicht ganz glücklich. Ich hätte mir gesagt, dass es doch vielleicht jetzt momentan gerade sinnvoll ist, diesen Nachrichtenfluss aufrechtzuerhalten.
Es gibt Leute, die am Robert-Koch-Institut verstärkt Kritik geübt haben, deshalb, weil die ein bisschen zu oft aus deren Sicht ihre Meinung und ihre Einschätzung verändert haben. Ein korrekter Befund?
Ja, natürlich gibt es im Verlauf von so einer Krise immer wieder neue Perspektiven und neue Daten. Und man kann sicherlich sagen, das ist von der Kommunikation manchmal etwas unglücklich gewesen. Ich glaube, was man in so einer Krise immer lernt, ist, wie wichtig Kommunikation ist und eine relativ klare Kommunikation. Und da hat es natürlich Fehler gegeben, das muss man ehrlicherweise sagen. Da muss man andererweise auch dem Robert-Koch-Institut zugestehen, das ist eine Behörde, die normalerweise so Kleinigkeiten macht, wie ein paar Tuberkulosefälle nachverfolgen oder sich um Norovirus-Durchfall zu kümmern und mit einem Mal stehen die im Rampenlicht. Das ist auch nicht einfach.
Das stimmt. Auf der anderen Seite ist es schon schwierig, wenn man sagt, also Mundschutz und Masken könnt ihr alles weglassen. Das sind Virenschleudern und bringen nichts. Und dann Wochen später wird das eingeführt.
Ja, das ist sicherlich etwas, worüber ich mich auch gewundert habe. Das ist natürlich der Maskenknappheit geschuldet, aber das hätte man auch einfach so kommunizieren können. Statt eben sich da zu winden und zu sagen, wir wissen nicht, was das bringt. Und dann ein paar Wochen später zu sagen, jetzt haben wir eine Maskenpflicht. Das kommt sehr unglücklich rüber.
Dann wurde ja auch die Bemessungsgrundlage verändert. Erst hatten wir diese Verdopplungsrate bei Infektionen. Jetzt ist es der sogenannte R-Faktor, der ja im Übrigen kein gemessener seltener, sondern ein geschätzter Wert ist.
Es ist natürlich bestimmten Entwicklungen in der Pandemie geschuldet, dass man auch zu verschiedenen Phasen mit bestimmten Werten operiert. Aber natürlich kommt das in der Öffentlichkeit dann teilweise so an, als wüssten die betroffenen Personen eigentlich selber nicht so richtig, was sie wissen.
Dazu kommt ja, dass dieser Faktor, mit dem man eigentlich die Zahlen multiplizieren müsste, also diese sogenannte Dunkelziffer, ja nirgendwo wirklich eingerechnet ist, oder?
Das wissen wir eben auch noch nicht. Wir haben außer den Heinsberg-Studie ja bislang keine Informationen über die Dunkelziffer. Und Heinsberg ist, wie ja auch letztlich die Autoren selber sagen, wenig repräsentativ für ganz Deutschland. Und von da haben wir da sehr starken Nachholbedarf an Daten. Und auch
die gehen von dem Faktor 10 bis 15 aus.
Im günstigsten Fall. Mhm. Aber es kann eben auch nur der Faktor 4 oder 5 sein. Ich würde einfach mit diesem Faktor nicht rechnen. Also wenn Sie Optimist sind, können Sie hoffen, dass es so ist. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Mhm. Also man muss eben eher mit dem Worst Case rechnen oder vorbereitet sein, als mit dem Best Case.
Professor Julian Niederrümelin lehrt politische Theorie und Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Viel noch als Kulturstaatsminister im ersten Kabinett von Gerd Schröder bekannt. Am Freitag war er zu Gast in SWR1 Leute und Julian Niederrümelin prangert ein falsches Demokratieverständnis an und sagt, Demokratie besteht nicht darin, dass die Mehrheit bestimmt.
Nehmen wir mal an, eine Gesellschaft wäre schön geteilt und solche Gesellschaften gibt es im Sinne einer Mehrheitskultur, einer Minderheitskultur, einer Mehrheitssprache, einer Minderheitensprache. 60 zu 40, die einen sprechen diese Sprache, die anderen jene. Belgien hatte eine große Staatskrise, die hing auch damit zusammen. Und beide Gruppen sind gut organisiert. Da gibt es eine Partei jeweils, die repräsentiert, Südtirol und so. Und jeweils die 60% Partei setzt sich durch gegen die 40%. Kann sich irgendjemand vorstellen, dass sowas demokratisch funktioniert? Natürlich nicht. Die 40% werden sich unterdrückt fühlen und die 60% werden triumphieren. Das heißt, man muss dann andere Lösungen finden. Und dieses Beispiel zeigt, dass allein die Mehrheit zu nichts legitimiert, sondern sie muss die Praxis der Mehrheitsfindung muss eingebettet sein in Kooperation, in Zustimmung, in Legitimation, Regeln, die alle akzeptieren können. Sonst legitimiert Mehrheit zu gar nichts.
Aber lässt sich dieses Beispiel auch auf andere Entscheidungen übertragen? Gilt das nicht dann jeweils für eine Entscheidung? Weil wenn man dann wieder in Untergruppen reingeht, dann gibt es Einkommensgrenzen, dann gibt es Bildungsniveaus, dann gibt es gesundheitliche Unterschiede zwischen alt und jung, Geschlechterunterschiede. Und da kommt man doch automatisch wieder zu anderen Bewertungen und Urteilen und nicht mehr zu diesem Mehrheitsverhältnis.
Ja, genau. Also es ist so, solange das jeweils auf ein bestimmtes Thema bezogen ist. Ja, da gibt es immer Mehrheitsmeinung, Minderheitenmeinung. Die Politik richtet sich nicht immer nach der Mehrheitsmeinung, aber doch oft. Das ist so lange unproblematisch, solange auch die Minderheit in anderen Konstellationen wieder die Chance hat, die Mehrheit zu sein. Dagegen, wenn wir Trennungen haben in der Gesellschaft, die auf Dauer sich verfestigen, die einen und die anderen, die sich immer in der Minderheit, immer unterdrückt, immer an den Rand gedrängt fühlen und die Mehrheit nicht dafür sorgt, dass das aufgebrochen wird, dass man auch sie anhört wenigstens und die Interessen ernst nimmt, dann unterminiert das, dann gefährdet das die demokratische Ordnung. Also um das ganz klar zu sagen, Konflikte sind nötig. Ja, und sonst können wir nicht entscheiden. Wir müssen ja wissen, wer ist für dies, wer ist für jenes. Und wir müssen am Ende entscheiden, mit Mehrheit, klar. Aber die Gesamtpraxis muss akzeptabel sein für alle.
Was muss sich denn dann an der Gesamtpraxis ändern? Denn Sie sprechen von der gefährdeten Rationalität der Demokratie und dennoch haben Sie auch Hoffnung. Wie sieht Ihre Hoffnung aus?
Also eine Hoffnung bezieht sich darauf, dass gerade offenbar in Krisensituationen, wie wir sie gerade erleben, die Menschen sehr viel Wert darauf legen, dass seriös entschieden wird. Also die das bloße Ressentiment, die Kampagnen, die passen einfach nicht mehr in die Landschaft. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für Italien und andere Länder. Politiker, die in erster Linie ihre Umfragewerte in die Höhe treiben, indem sie halt Stimmungen aufnehmen und rumgrölen, die passen nicht in die Landschaft. Und manche kommen auch jetzt in Schlingern. Warten wir mal, wie das bei der Präsidentschaftswahl in den USA weitergeht. Das ist das Positive. Und ich finde es auch erstmal sehr positiv, dass die Bevölkerung erwartet, dass die Politik agiert auf der Grundlage von Sachverstand. Dass sie will, dass die Institute, dass die Virologen und Epidemiologinnen und so weiter, dass die eine Rolle spielen. Das ist ein positives Signal. Das darf allerdings nicht umschlagen in Untertanengeist. Die werden schon wissen, was sie tun und wir hören in Zukunft auf einige Experten und vergessen alles Übrige. Wenn dann die Demokratie nicht mehr vital ist, weil es keine echte Auseinandersetzung mehr gibt und wir uns nicht respektieren, abweichende Meinungen sofort stigmatisiert werden, alles Verschwörungstheoretiker, dann haben wir ein Problem.
Akademikerkinder studieren 3-mal so häufig wie Arbeiterkinder. Und daran hat sich in der Vergangenheit wenig geändert. Professor Julian Niederrümelin hat 2014 über den Akademisierungswahn geschrieben und vor einer Bildungskatastrophe gewarnt. In SWR1 Leute am Freitag sagte der Philosoph, der im ersten Kabinett Schröders Kulturstaatsminister war, darüber, welches Handwerk er erlernen würde.
Also ich bin in einem Atelier aufgewachsen und mein Vater hatte mindestens so sehr Interesse an dem Handwerklichen wie an dem Künstlerischen. Er meinte, das muss zusammengehören, man muss ein Gerüst bauen können. Und wenn da die Kinder nicht helfen können, dann haben sie sowieso versagt. Also das ist mir nicht so fremd, wie man vielleicht meinen könnte.
Wird das heute noch klappen mit dem Gerüstbauen?
Ja, Gerüstbau, Regaleinbau und so weiter, ja, durchaus. Also das habe ich immer mal wieder gemacht und das macht mir auch Spaß, solche technisch-handwerklichen Dinge. Und ich finde einfach, wir müssen unseren Bildungsbegriff ein bisschen erweitern. Das Unterscheiden von Formen, Farben, Materialien gehört zur Bildung dazu. Das Haptische, das Visuelle, das Sinnliche. Es ist nicht alles kognitiv, was in der Bildung relevant ist. Und da haben wir zum Teil die falschen Botschaften in unserem Bildungssystem. Wer es gar nicht schafft, der wird dann Handwerker, so ungefähr. Das ist eine ganz falsche Botschaft. Das sind hochqualifizierte Berufe. Da muss man ganz spezielle Interessen und Fähigkeiten haben. Und das steht nicht niedriger, sondern das ist gleichrangig. Das ist ein anderer Weg. Ist auch nicht gesagt, dass jeder, der einen Schreinermeistertitel zum Beispiel hat, dann geeignet ist für ein Studium. Und umgedreht, wer Mathematik studiert, ist nicht unbedingt geeignet, um ein Handwerk auszuüben. Das sind unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten und das sollten wir auch wirklich gleichrangig behandeln.
Und jetzt haben Sie aber politikermäßig ganz geschickt die Frage umschifft, auf welches Handwerk Sie sich vielleicht festlegen wollten. Oder gibt es da keins speziell? Deswegen sind Sie Philosoph geworden.
Naja, ich hatte lange Zeit gewissermaßen in der Familientradition gedacht, ich werde auch wieder Künstler. Und mein Vater hat angesichts der prekären Lage der bildenden Kunst oder der Unsicherheiten, da sind ja manche Großverdiener, aber die große Masse, wie die Moden jeweils so sind auf dem Kunstmarkt, das kann man nicht kalkulieren. Und hat trotz gewisser Begabungen, die er bei beiden Kindern in unterschiedlicher Weise sah, davon sehr abgeraten. Sonst hätte ja Handwerk und Kunst eine Verbindung.
Ihre Mutter war Bibliothekarin, ihre Schwester ist dann auch Philosophin geworden. Mhm. Wurde bei Ihnen zu Hause dann auch viel philosophiert? Wie sah das aus?
Ja, in der Tat. Also meine Mutter war ja im Forschungsinstitut des Deutschen Museums. Dort spielte Wissenschaft jedenfalls eine wichtige Rolle, auch zum Teil Philosophie, aber mehr Wissenschaft, also Naturwissenschaft insbesondere, Technikwissenschaft. Die hat das Forschungsinstitut organisiert über viele Jahre. Das war sozusagen der eine Anknüpfungspunkt. Und mein Vater war ein ausgesprochen intellektueller Künstler. Das sind nicht alle bildenden Künstler, aber mein Vater sehr, sehr stark, war auch an philosophischen Fragen sehr interessiert und gewissermaßen intelligente Debatten haben wir eben, damit sind wir aufgewachsen, auch viel streitige Debatten im Freundeskreis, da waren eben Architekten und so weiter, Schriftsteller bei uns sehr häufig zu Gast. Mein Künstlerhaus ging nicht nur um meine Familie, sondern es war das Hildebrandhaus. Adolf von Hildebrand war so ein bedeutender Künstler und das ganze Haus, was er hinterlassen hatte, war also voller unterschiedlicher Künstlerpersönlichkeiten. Und sowas prägt natürlich.
Eins gehört. SWR 1.